Jakobus 2, Verse 8 bis 13, das ist der Text, über den wir heute gemeinsam nachdenken wollen. Und bevor wir in diesen Text einsteigen, möchte ich mit uns diesen Text vollständig lesen. Hören wir auf das Wort Gottes. Wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt nach der Schrift, liebe deine Nächsten wie dich selbst, dann handelt ihr richtig. Wenn ihr aber die Person anseht, sündigt ihr und werdet vom Gesetz als Übertreter überführt. Denn wenn jemand das ganze Gesetz hält und sündigt in einem Gebot, der ist ganz schuldig. Denn der gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen, der hat auch gesagt, du sollst nicht morden. Wenn du nun nicht Ehe brichst, mordest aber, bist du ein Übertreter des Gesetzes geworden. So redet und handelt entsprechend als solche, die durchs Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Es wird aber ein unbarmherziges Gericht über die ergehen, der keine Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Soweit der Text. Überschrieben habe ich diesen Abschnitt des Jakobusbriefes mit den Worten: Der Glaube und das königliche Gesetz. Der Glaube und das königliche Gesetz. Was ist das königliche Gesetz? Sehr einfach zu sehen, es ist die Nächstenliebe, auf die uns Jakobus stehend unter der Leitung des Geistes Gottes hinweist. Nun, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe manchmal so meine Probleme mit der Nächstenliebe. Ja? Es ist sehr einfach, manche Menschen zu lieben. Ja? So, ich schaue mich um. Andreas Vocht, den kann man einfach lieben. Das ist ein freundlicher Mensch, lieber Mensch, fröhlich, kein Problem, ihn zu lieben. Mit manchen anderen ist es nicht so einfach. Ja? Ich kann mich an einen Mitschüler erinnern in der Bibelschulzeit, der mich an einem Zeitpunkt so verärgert hat. Stellt euch vor, ich war Bibelschüler und er war auch Bibelschüler und er hat mich so geärgert, ich wollte mich mit ihm schlagen. Ich bin kein gewalttätiger Mensch. I'm not violent, sagt man. Ja. Ich mag das nicht. Ich bin trotzdem, dass ich in Russland aufgewachsen bin und trotzdem, dass man dort als Freizeitsport sich gegenseitig verprügelt hat, als Jungs. Ja, hier schickt man die Jungs, damit sie ein Instrument lernen. In Russland haben die sich geprügelt. Das war Freizeitbeschäftigung. Ich habe nie Gefallen dran gehabt. Das war mir alles egal. Mein Cousin war ein Spezialist darin, ja, andere zu verprügeln. Der hat das einfach so gemacht und ich habe mir das angeschaut. Ich habe gedacht, ich brauche das nicht. Und hier in der Bibelschule, stellt euch vor, wo wir praktisch mit dem Wort Gottes auseinandergesetzt werden, will ich mich mit einem Kollegen, Mitschüler prügeln. Und das war eine peinliche Angelegenheit gewesen. Und ich habe nachher auch, als ich mich beruhigt habe, ich musste um Vergebung bitten. Ich bin hingegangen, habe Buße getan vor ihm auch, habe um Vergebung gebeten. Der hat mir auch vergeben. Und nach dieser Episode waren wir nicht die besten Freunde, aber es ist nicht mehr dazu gekommen, ja, dass er mich so auf die Palme getrieben hat, weil er hat das gar nicht gemerkt, wie verrückt er gewesen ist mit seinen Kommentaren, mit dem, was er gemacht hat. Was ich aber sagen wollte, ich denke, dass der Herr das deshalb so geführt hat, dass dieser Schüler mich dermaßen provoziert hat und ich ausgeflippt bin, um mir zu zeigen: Junge, du bist nicht so gut, wie du denkst. Du bist nicht so friedliebend, wie du denkst. Ja? So, es war eine gute Lektion für mich. Es war sehr demütigend gewesen. Aber Nächstenliebe, ihr Lieben, das königliche Gesetz, über das wollen wir heute ein bisschen nachdenken. Und wir wollen einmal schauen, was der Heilige Geist durch Jakobus uns hier offenbart. In den Versen 8 bis 9. Ja, erklärt Gott selbst, durch Jakobus, dass die Nächstenliebe eigentlich das Gesetz des Königs aller Könige ist. Und nicht nur das, er erklärt auch, der Heilige Geist erklärt das durch den Jakobus, dass dann, wenn die Nächstenliebe das Gesetz des Königs aller Könige ist, dann bedeutet es aber, dass die Parteilichkeit oder das Ansehen der Person genau gegen dieses Gesetz des Königs verstößt. Deshalb habe ich das folgendermaßen ausformuliert, den ersten Punkt, über den wir gemeinsam nachdenken wollen. Gottes Gesetz fordert uns auf zur Nächstenliebe. Und Parteilichkeit oder Ansehen der Person verstößt gegen das ganze Gesetz Gottes und macht uns zu Übertretern. Das ist, was die Schrift uns deutlich macht. So, Parteilichkeit oder Ansehen der Person ist also nicht nur ein leichtes Vergehen, wie wir manchmal denken, oh, was ist das schon? Das ist ein kleines Vergehen im Vergleich zu dieser und dieser Sünde. Nein, nein. Was sagt das Wort Gottes? Wie schwerwiegend das ist. Ja? Nun, wir erinnern uns an diese Begebenheit, die wir alle sehr gut kennen, aus dem Neuen Testament. Als Jesus seiner Zeit gefragt wurde, was das schwerwiegendste, was das wichtigste Gebot ist, antwortete er folgendermaßen. Wir können das in Matthäus 22, 37 bis 39 lesen. Du sollst lieben Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und ganzem Gemüte. Dies ist das vornehmste und größte Gebot, das andere ist ihm aber gleich. Gleich meint, ist auf der gleichen Stufe, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. So, wir verstehen, was Jesus hier sagt, ja, es ist ein Befehl. So, es ist nicht nur ein Vorschlag, die liebenswert sind, die könnt ihr lieben, aber die anderen, die so nach Knoblauch riechen oder euch ärgern, die braucht ihr nicht zu lieben. Nein, nein, das ist nicht, was das Wort Gottes sagt. Jesu Befehl hier an dieser Stelle ist für uns, ja, als Menschen, die Jesus vertrauen, die Jesus lieben, das Gesetz. Und das meint eben im Zusammenhang der Vorurteile in unserem Leben oder Parteilichkeit, wenn wir dies in unserem Leben haben, Parteilichkeit, Ansehen der Person, dann sind wir dem Worte nach Übertreter des Gesetzes Gottes. Und das ist eine ernste Angelegenheit. Der Bibellehrer Henry Morris, er weist darauf hin, dass, und ich wusste das auch nicht, das habe ich jetzt rausgefunden, als ich mich vorbereitet habe für die Predigt, und das fand ich sehr interessant, weil ich mich auch mit den Zahlen der Bibel hier und da mal beschäftige. Er sagte, das Gebot der Nächstenliebe finden wir insgesamt 8-mal in der Heiligen Schrift. Das ist wichtig. Ja? Und er meint auch, weil es 8-mal erwähnt wird, immer und immer wieder, dann ist es sehr, sehr wichtig. 3 Prinzipien, ja, können wir aus diesem Begriff königliches Gesetz eigentlich lernen. Erstens, es wird von dem König der Herrlichkeit gegeben, von Gott selbst. Gott, der Vater, gibt das Gesetz. Wir können das in 3. Mose 19, Vers 18 nachlesen. Jesus Christus, der Sohn, bestätigt es. Johannes 13, 34 oder auch hier in Matthäus, die Stelle, die wir zitiert haben. Und der Heilige Geist füllt unser Herz mit dieser Agape-Liebe und erwartet von uns, dass wir das nun ausleben. Römer 5, Vers 5. Zweitens, es ist deshalb ein königliches Gesetz, weil es die anderen Gebote übertrumpft. Interessant. Aber Römer 13, Vers 10 versichert uns Folgendes. Wenn ihr aufschlagen wollt, ihr könnt es gerne machen. Römer 13, Vers 10. Die Liebe tut dem Mitmenschen nichts Böses. Und dann wird gesagt, darum ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Darum ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Wenn wir das einmal überlegen, ihr Lieben, wie gewaltig dieses Gebot doch eigentlich ist. Es ist nicht eine Kleinigkeit. Es ist so herrlich. Es ist so fantastisch. Und wenn wir als Gesellschaft dieses Gebot der Nächstenliebe beachten würden, unsere Gesellschaft würde ganz anders aussehen wie heute. Glaubt ihr das? Oh, ich bin überzeugt. Und das ist der Unterschied zu dem, was Gott sagt und zu dem, was die Menschen sagen. Wenn wir das Gebot der Nächstenliebe in der Welt ausüben würden, die Welt würde ganz anders aussehen. Was heißt das für die Gemeinde? Ja, was heißt das für die Gemeinde? Und wie interessant ist es zu sehen, dass selbst in der Gemeinde es doch diese Streitigkeiten und Zwistigkeiten gibt. Naja, drittens. Es ist deshalb das königliche Gesetz, weil der Gehorsam diesem Gesetz gegenüber denjenigen, der es hält, zu einem König macht oder eigentlich beweist, dass er ein Sohn oder Tochter Gottes ist. Ihr Lieben, schaut einmal, Hass, Abneigung macht den Menschen zu einem Sklaven, ja, zu einem Sklaven dessen, den er hasst. Man ist praktisch gebunden an diesen Menschen durch den Hass. Und man wird nicht losgelassen, weil man ständig an ihn denkt, weil man diesen Menschen hasst. Es ist die Liebe, die den Menschen freisetzt von Selbstsucht und es erlaubt den Menschen, wie ein König zu leben. Es ist ein solches Leben, das uns befähigt, dem Worte Gottes zu gehorchen und andere Menschen so zu behandeln, wie Gott es uns sagt, wie wir sie behandeln sollen. Und es ist unmissverständlich klar, man kann sich da nicht raus, wie sagt man, drehen, raus, wie sagt man das im Deutschen? Wiggle out, sagt man im Englischen, glaube ich. Auswinden. Auswinden. Und verschwinden. Man kann aus diesem Gebot sich nicht herauswinden. Es ist da. Es ist da. Man muss die anderen lieben. Naja, jetzt kommt aber einer, ja, der nach Knoblauch riecht. Jetzt kommt aber einer, der uns ärgert. Was machen wir mit dem? Ja, das Gebot bleibt. Die Liebe Christi muss uns dazu führen, dass wir Menschen mit der Liebe Christi begegnen. Und das meint, dass wir auf Jesus, das Mindeste, was wir tun sollten, ist auf Jesus hinzuweisen und für sie beten. Aber wir müssen sie für diese Menschen auch ganz praktisch, auch für die Benachteiligten. Wir müssen sie für sie nicht nur beten, sondern praktisch helfen, wo wir helfen können. Ich spreche hier nicht von Drogenabhängigen, nicht von solchen, die an der Straße betteln, aber solche, die wirklich schwierige Zeiten erleben in ihrem Leben, die liebe Menschen verloren haben, die finanziell in Schwierigkeiten sind, weil sie einen Job verloren haben. Gibt es ja auch. Nicht, weil sie schuldig gewesen waren, sondern weil die Wirtschaftssituation eben das manchmal so erfordert, dass manche gehen gelassen werden. Es ist interessant, ja, dass als Jesus auf das königliche Gesetz hinweist, ja, ein selbstgerechter Schriftgelehrter ihn gefragt hat, wer denn der Nächste ist. Und Jesus ist außergewöhnlich. Also die Dinge, die Jesus ausspricht, die Jesus sagt, wir müssen, wundert mich nicht, dass sie in manchen Bibeln rot angestrichen sind. Da ist so viel Weisheit, da ist so viel. Und ich wundere mich manchmal, oder ich habe mich darüber gewundert, wie weise Jesus geantwortet hat den Menschen. Aber auf der anderen Seite, Jesus ist Gott. So, sein Wort ist das Wort Gottes. Kein Wunder, dass es viel besser, viel wertvoller ist, als was irgendein Mensch sagt. So, was sagt Jesus, als diese Frage ihm gestellt wird? Ja, wer ist denn mein Nächster? Er erzählt ein Gleichnis. Ja, eine Illustration, die jeder versteht. Es ist die Illustration mit dem barmherzigen Samariter. Ja, wir erinnern uns ganz genau, was war mit den Samaritern? Naja, die Juden haben die Samariter sehr verabscheut. Sie haben sich sogar geweigert, durch samaritische Dörfer zu gehen. Nicht, weil sie Angst hatten, dass sie verprügelt werden, sondern weil sie sich nicht beschmutzen wollten. Stellt euch das mal vor. Das ist Parteilichkeit, das ist Ansehen der Person, ja, das ist Voreingenommenheit. Und Jesus illustriert das, aber dieser Mensch, der so verabscheut wird von den Juden, derjenige ist, der wirklich Nächstenliebe übt. Und was für eine Lektion, was für eine Ermahnung war das gewesen für die religiösen Juden, ja, die befangen waren, die den Nächsten doch nicht geliebt haben, wie sie eigentlich sollten, weil das Wort Gottes ganz klar darauf sie hingewiesen hat. So, wir verstehen das und das war meine Absicht in dem, was wir bis jetzt gesagt haben. Ja, wir verstehen, wir müssen, das ist, was die Schrift sagt, wir müssen den Nächsten lieben. Warum? Warum sollen wir ihn lieben? Verse 10 bis 11. Ich lese sie noch einmal, um uns noch einmal zu vergegenwärtigen. Das ist das Wort Gottes. So jemand das ganze Gesetz hält und sündigt an einem, der ist ganz schuldig. Wir verstehen das, ja? Denn der gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen, der hat auch gesagt, du sollst nicht töten, so du nun nicht Ehe brichst, tötest aber, bist du ein Übertreter des Gesetzes. So wir stellen fest. Das Übertreten des Gesetzes Gottes ist eine sehr ernste Angelegenheit. Ich muss das nicht besonders erwähnen, aber das ist, was die Schrift sagt und ich möchte das noch einmal unterstreichen. Es ist interessant, dass die religiösen Juden, heute ist bestimmt genauso, aber zu der Zeit Jesu und auch vorher, Unterschiede gemacht haben, ganz gewaltige Unterschiede gemacht haben zwischen den Geboten Gottes. Ja? Manche wurden als sehr, sehr wichtig angesehen, manche nicht so. Ja? Fluchen zum Beispiel war ein nicht so schlimmes Gebot, sage ich mal. Was war ein sehr wichtiges Gebot, wisst ihr das? Das Einhalten des Sabbats. Sabbatgebot. Das war nach dem Verständnis der Juden das bedeutendste Gebot, das wichtigste Gebot. Sie haben gesagt, derjenige, der den Sabbat hält von den Juden, das ist derjenige, der Gott wirklich liebt. So hat ein Rabbi, ich weiß nicht, ob das einer ist, der zur Zeit Jesu gelehrt hat oder was. Er hat Folgendes geschrieben. Hört einmal zu. In Bezug zu diesem Gesetz des Sabbats. Er sagt, der Sabbat ist schwerwiegender als alle anderen Gebote. Stellt euch mal vor. Weiß nicht, was Jesus sagte. Aber er macht weiter. Wenn man das Gebot des Sabbats hält, so ist es, als würde man alle anderen Gebote halten. Rabbi Shemot, Seite 25, was auch immer. Und jetzt verstehen wir, warum die Juden Jesus abgelehnt haben. Was hat er gemacht am Sabbat? Er hat Menschen geheilt. Stellt euch mal vor. Und die Rabbis haben gesagt, der kann Gott nicht lieben. Der hat den Sabbat nicht. Und wisst ihr, als ich darüber nachgedacht habe, dann dachte ich, das erinnert mich an manche Christen heute, die auch denken, das Wichtigste ist, dass man am Sonntag zur Kirche geht oder Gemeinde geht, wie die Woche danach aussieht, das ist Nebensache. Ja? So, was fällt uns auf, wenn wir sorgfältig Verse 10 bis 11 lesen und überlegen? Nun ja, wir kennen diese Gebote des Ehebruchs, furchtbare Sache. Wir denken, Gebot des Tötens, meine Güte, das ist auch nicht gut. Ja? Aber diese beiden Gebote richten sich gegen den Nächsten. Ja? Die richten sich gegen den Nächsten. Das ist der Hinweis. Aber nicht nur. Hier wird uns unweigerlich auch klar gezeigt, vielleicht liege ich falsch, aber ich denke doch nicht. Schaut mal, es wird hier angedeutet durch den Heiligen Geist, so wie er den Jakobus gebraucht, das niederzuschreiben, es wird angedeutet, das Gebot der Parteilichkeit, des Ansehens der Person genauso schlimm ist wie diese zwei genannten Gebote. Ja, das wird natürlich ein bisschen, das Ganze, es rückt das Ganze ins andere Licht. Das heißt, wenn wir über andere Menschen urteilen, weil sie nicht die richtige Hautfarbe haben, weil sie nicht meinem Standard entsprechen, wie man sich kleidet, warum auch immer, weil sie uns nicht sympathisch sind, dann begehen wir eine Sünde. Das ist, was das Wort sagt. Und wenn wir eine Sünde begehen, was? Dann brechen wir das Gesetz Gottes und das ist nie gut. Ich muss das wieder richtig stellen. Schaut einmal, es ist wahr, dass nicht alle Sünden gleich sind. Das stimmt schon. Ja? Das, worauf uns aber das Wort Gottes hinweist, ist, dass alle Sünden eins gemeinsam haben. Sie trennen uns von Gott, unserem Vater, und sie machen uns zu Gesetzbrechern und das ist nie gut. Ganz einfach erklärt. Man müsste da in die einzelnen Dinge reingehen, das Ganze erklären, aber ich brauche das nicht. Der Hinweis hier in dem Worte Gottes ist sehr schlicht und einfach. Wenn du das Gebot der Nächstenliebe nicht hältst, hast du ein Problem mit Gott, deinem Vater, der dich dazu auffordert. Bibellehrer Roberts schreibt Folgendes. Er sagt, Parteilichkeit ist kein geringfügiger Fehler, wie manche sagen. Es ist eine üble Übertretung des Gesetzes Gottes. Und das ist es. Das ist es ganz genau. Deshalb, wenn wir all diese Dinge sehen, die von sogenannten Christen getan worden sind, ich nenne mal Kreuzzüge. Heute wird ja viel gesagt, oh, die Christen, ja, die Kreuzzüge. Wie können wir als Christen Kreuzzüge durchziehen, wenn wir Stellen wie dies haben? Der Nächstenliebe, das funktioniert doch nicht. Könnt ihr euch vorstellen, Jesus Christus mit einem Schwert, der mit einem Schwert rumläuft und die Sarazener da oder die Moslems auffordert, sich zu bekehren, wenn nicht, dann schlage ich ihn in den Kopf. Nein, wir können uns das nicht vorstellen. So, warum sollen wir es tun als seine Nachfolger? Das macht doch keinen Sinn. Wie auch immer. Interessant, letzte Woche habe ich ein junges Mädchen gesehen. Und die hat in ihrem Gesicht alle möglichen Metallringe gehabt. Ja? In den Augenbrauen, in der Nase, in den Lippen, wo nicht alles. Komischen Haarschnitt und dann bunte Haare. Und dann kommen im Herzen schon diese Gedanken hoch. Denkt man, ja. Aber im Grunde genommen sind das arme Menschen. Und dann ist mir aber die Predigt eingefallen, die ich hier am Vorbereiten war, über das, was wir nachdenken, Nächstenliebe und so weiter. Naja, vom Wort Gottes ist mir klar, auch diese Person, die so viel Metall in ihrem Gesicht hat, ja, und die bunte Haare hat, ich muss ihr mit der Liebe Christi begegnen. Das heißt, ich muss ihr zumindest das Evangelium sagen, ich muss zumindest für sie beten. Und wenn sie am Ertrinken wäre, meine Pflicht wäre es gewesen, sie zu retten. Und das würde ich auch tun. Ich würde nicht sagen, oh, geschieht dir recht, ja, der ganze Metall in deinem Gesicht zieht dich nach unten, das hast du verdient. Nein, ich würde sie retten. Naja, ihr Lieben, was bedeutet das, was wir hier lesen im Vers? Ich denke, wir verstehen das. Ich unterstreiche das Ganze nur mit diesen Beispielen. Wir verstehen es ganz, ganz klar. Für uns ist kein Problem. Parteilichkeit, Ansehen der Person, in welcher Form auch immer, ist nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Es ist eine ernste Angelegenheit. Warum das? Und jetzt kommen wir zu Vers 12 bis 13. Und jetzt wird es wirklich kritisch. Ja, jetzt wird es wirklich kritisch, weil das Wort hier nun keine Umwege macht, uns nicht erlaubt, irgendwelche Ausreden zu finden. Das Wort sagt ganz klar, hört mal genau hin. Ich lese das noch einmal und ich hoffe, dass uns das Schwerwiegende hier in diesem Wort bewusst wird. Ja? Es wird gesagt, redet und handelt als solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden. Und wir überlegen, Gesetz der Freiheit gerichtet, wir? Was ist das? Ja. Und dann Vers 13, denn das Gericht wird unbarmherzig ergehen über den, der keine Barmherzigkeit geübt hat. Ihr Lieben, das ist das Wort Gottes. Die Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Was wird uns bewusst, wenn wir diese Worte lesen? Uns wird bewusst, dass wir als solche reden und handeln sollen. Als Menschen, die zu Gott gehören, die Jesus Christus als ihren Heiland haben und ihn lieben, wir sollen als solche reden und handeln, die ganz genau wissen, wir müssen es wissen, dass Gott uns auch richten wird. Es wird ein anderes Gericht sein. Preisgericht ist ein anderes Gericht wie das Gericht am großen weißen Thron. Aber immerhin, es ist ein Gericht. Auf zwei Dinge möchte Jakobus uns aufmerksam machen, eigentlich der Heilige Geist durch Jakobus. Er sagt, und ich werde gleich mit uns das noch einmal durchsprechen, was das bedeutet. Gläubige werden durch das Gesetz der Freiheit gerichtet. Ja, was ist das? Zweitens, solche, die sich weigern, Barmherzigkeit zu üben, werden von Gott unbarmherzig gerichtet. Und wir fragen uns, oh, in welchem Gericht denn? Solche aber, die Barmherzigkeit üben, werden Barmherzigkeit erhalten. Das verstehen wir auch. So, das Erste ist, Gläubige werden durch das Gesetz der Freiheit gerichtet. Was bedeutet das? Ich denke, das ist einfach zu verstehen. Seinerzeit sagte Jesus Folgendes, Johannes 8, Vers 36. Er sagte, wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. So, von welcher Freiheit spricht denn Jesus hier? Spricht er von der Freiheit, dass wir nun alles machen, was wir wollen, können? Alles machen können, was wir wollen? Nein, sondern wir sollen als Kinder Gottes das tun. Wir haben die Freiheit dazu, das zu tun, was Gott von uns will. Jesus macht uns von unserer Sünde frei, damit wir zur Ehre Gottes leben können. Und auch den Nächsten lieben, zur Ehre Gottes, so wie die Schrift das erklärt. So, wir haben also einen ganz klaren Auftrag. Wir haben zweitens Kraft, die uns Gott selbst gibt in dem Heiligen Geist, sodass wir diesen Auftrag ausüben können. Und dann haben wir das Wort Gottes. Und das Lied, das heute Morgen gesungen worden ist, ist wunderbar. Dieses Wort dient uns als ein Kompass, ja? Es dient uns als Anweisung, wie wir zu handeln, zu leben haben, kennen dieses Wort. In dieser Freiheit, in die uns Christus eigentlich selbst hineinstellt, sollen wir zur Ehre Gottes leben. Und nach diesem Gesetz der Freiheit, ja, im Neuen Testament lesen wir das, die Dinge, die Jesus erwähnt, werden wir gerichtet. Und es ist das Preisgericht, das dann auch offenbaren wird, was denn in unserem Leben, was wir getan haben, Stroh gewesen ist und was Gold ist und Edelsteine. Ja, und in diesem Gericht, wie gesagt, wird sich das dann offenbaren. Und die Dinge, die als edel sich erweisen werden, die werden uns begleiten in die Ewigkeit. Eins dieser Dinge ist natürlich, wenn wir Menschen das Evangelium erklären, auch Menschen mit einem Nasenring, ja, und wenn wir manche Menschen dann auch vielleicht zum Glauben führen. Ja, das sind dann diese Edelsteine, die uns mit begleiten in die Ewigkeit und unsere Krone schmücken werden. Ja. Wenn wir aber auf der anderen Seite solche sind, die sich weigern, Barmherzigkeit zu üben, werden wir von Gott unbarmherzig gerichtet. Das ist interessant. Und der Hinweis ist, so wie ich das hier verstehe, und das ist schrecklich, das zu erkennen, der Hinweis ist der, dass wenn ein Mensch im Ansehen der Person lebt, also das heißt Vorurteile hat, befangen ist anderen Menschen gegenüber, besonders solchen Menschen, die zur Gemeinde kommen und die dann auch seine Geschwister eigentlich sein sollten, der Hinweis in dem Wort Gottes, so wie ich das verstehe, ist der, dass möglicherweise dieser Mensch gar nicht gerettet ist. Warum nicht? Warum denke ich, dass das nicht sein soll? Ganz klar, der Hinweis ist der, dass wenn der Heilige Geist uns gegeben ist, wenn Christus uns in diese Freiheit gestellt hat, diese Dinge, Die Abneigung anderen Menschen, die dürfen in unserem Herzen nicht sein. Der Heilige Geist wird dafür sorgen, dass sie nicht da sind. Oh ja, wir werden uns manchmal falsch verhandeln, verhalten. Ja, das ist klar. Ja, da ist noch genug an Altlast in uns, wo wir manchmal uns ärgern oder was immer. Aber der Heilige Geist macht uns darauf aufmerksam und dann müssen wir diese Dinge ganz schnell bereinigen. Wir verstehen das. Und ein Mensch, der das nicht tut und der immer in diesem Verhalten lebt und andere ablehnt und über andere schlecht spricht und andere schlecht macht und Vorurteile hat, aber in der Gemeinde ist, ich denke, er lebt im Selbstbetrug. Und das ist schrecklich. Und dieser Mensch sagt das Wort Gottes, er wird gerichtet von Gott. Und das ist nicht gut. So, dieser Mensch wird gar nicht in das Preisgericht kommen, sondern in das unbarmherzige Gericht Gottes. Preisgericht ist das barmherzige Gericht Gottes. Ja? Und das unbarmherzige Gericht Gottes, das ist das Gericht am großen weißen Thron. Das ist eine Katastrophe. Da reinzukommen, das wollen wir mit Sicherheit nicht. Und jetzt entdecken wir, denke ich, ganz klar diese furchterregende Konsequenz der Parteilichkeit oder des Ansehens der Person. Es kann ein Hinweis sein, dass man gar nicht ein regeneriertes Herz hat. Und dann hat man auch die Fähigkeit überhaupt nicht, Nächstenliebe zu üben. Und das ist schrecklich. Schaut einmal, und ich möchte das im Vergleich stellen. Gott, unser Vater, hätte jeden Grund, parteilich zu sein. Als heiliger Gott, der über allem ist, hätte er sagen können, was habe ich mit euch zu tun, ihr schmutzigen und verlausten Sünder? Und er hatte recht. Er hatte recht. Macht er das? Nein, er gibt uns Gnade. Er übt gewaltige Barmherzigkeit und wir sehen das in Jesus Christus, ja, der für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren, sagt das Wort Gottes. Ja? Und jetzt kommen wir aber, wir haben diese Gnade Gottes in Jesus erlebt, wir nehmen es gerne an, aber wir verurteilen andere Menschen, und wir zeigen keine Barmherzigkeit mit ihnen. Wie geht das? Das geht doch gar nicht. So hier an dieser Stelle in der Heiligen Schrift wird uns unmissverständlich die Bedeutung der Nächstenliebe gezeigt, die sich ganz klar in unserem Leben darin widerspiegelt, dass wir nicht Ansehen der Person üben, noch Vorurteile haben anderen Menschen gegenüber. Ich habe ein sehr interessantes Zitat gefunden von einem gewissen Bertrand Russell. Und mit diesem Zitat will ich unsere Predigt abschließen. Bertrand Russell, manche von euch haben vielleicht schon den Namen gehört, er war ein furchtbarer Atheist. Er war ein schrecklicher Gottesleugner. Und nicht nur das, dass er gesagt hat, oh, ich glaube nicht an Gott. Der hat die Christen so lächerlich gemacht, wie es nur ging. Er hat Bücher geschrieben, Vorträge gehalten und. Er war ein, der Bibel nachzusagen, er war ein Narr, ein Dummkopf, aber ein sehr intelligenter Dummkopf. Ja? Aber das ist, was er geschrieben hat im Zusammenhang des Gebotes der Nächstenliebe, als er einmal darüber nachgedacht hat, was in der Bibel doch eigentlich gesagt wird. Hört mal gerade hin, sehr interessant. Er sagt oder schreibt, es gibt bestimmte Dinge, die unsere Zeit braucht. Oh, wirklich? Er sagt, die Wurzel der Sache, wenn wir eine stabile Welt haben wollen, ist eine sehr einfache und altmodische Sache. Stellt euch mal vor, eine Sache, die so einfach ist, dass ich mich fast schäme, sie zu erwähnen. Aus Angst vor dem spöttischen Lächeln mit dem weisen Zyniker meine Worte begrüßen werde. Na, davor hat er mehr Angst gehabt, dass man ihn belächelt, als dass Gott ihn richten wird. So, dann schreibt er weiter, hört mal hin. Das, was ich meine, bitte verzeihen Sie mir, wenn ich es erwähne, ist Liebe. Christliche Liebe oder Mitgefühl. Und dann sagt er, wenn Sie dies spüren, haben sie ein Existenzmotiv, einen Handlungsleitfaden, einen Grund für Mut, eine zwingende Notwendigkeit für intellektuelle Ehrlichkeit. So, was sagt er hier? Er sagt, ihr seid bevorzugt, wenn ihr diese Liebe in euch habt. Er hat das nicht verstanden, dass diese Agape-Liebe erst dann kommt in einen Menschen, wenn der Heilige Geist ihn regeneriert. Kann er nicht verstehen, er ist ein Atheist, ist ein Ungläubiger. Aber er hat das bei Christen gesehen und er hat das bewundert, weil ihm das gefehlt hat. So, jetzt schreibt er weiter. Wenn sie das spüren, haben sie alles, was jemand an Religion brauchen sollte. Naja, das spricht ein Atheist. Auch wenn sie vielleicht kein Glück finden, werden sie nie die Verzweiflung derer erleben, hört man hin, werden sie nie die Verzweiflung derer erleben, deren Leben ziellos und sinnlos ist wie sein Leben. Denn es gibt immer etwas, das sie tun können, um die schreckliche Summe menschlichen Elends zu verringern. So, was sagt dieser Atheist Bertrand Russell hier? Er sagt, dass das Gebot der Nächstenliebe tatsächlich das königliche Gebot ist. So etwas Ähnliches kennt Atheismus überhaupt nicht. So, was Bertrand Russell hier andeutet, ist es, dass er als Atheist eigentlich neidisch ist auf die Kinder Gottes und auf das, was diese Kinder Gottes durch Jesus, in Jesus Christus haben. Sinn im Leben und die Befähigung, den Nächsten zu lieben. Möge Gott sein Wort an uns segnen heute Morgen. Amen. Wir verneigen uns zum Gebet.